Tommy, spielst du gerne Tischtennis?
Oh ja, ich habe sogar meine Patsche noch aus Schulzeiten.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, hol mal deine Patsche raus. Wir spielen heute Ping-Pong. Und zwar Begriffe Ping-Pong aus dem Training und Trailrunning. Wir werden heute mal ein bisschen Bullshit-Bingo spielen. Und Begrifflichkeiten eben aus dem Training, aus dem Trailrunning erklären, definieren. Und damit herzlich willkommen, Leute, zu den Trailfellows.
Willkommen bei Trailfellows, deine Trailrunning-Coaches, der Podcast, der dich auf jedem Trail begleitet.
Folge 26, Tommy.
Folge 26 und ab geht das Schmettern.
Das Schmettern, Aufschlag. Aufschlag, Thomas Gadeier.
Und das in der Woche, als der Herr Zverev endlich seinen ersten Grand Slam im
So ist
Tennis
es.
eingefahren hat. Herzlichen
So ist es.
Glückwunsch, fand ich
Deutschland ist Grand Slam.
grandios.
Ja, habe ich auch eine Nachricht, Pop-up-Nachricht bekommen sozusagen. Aber Tommy, bevor du zum Aufschlag ausholst, Tommy, wie geht's dir denn?
Weißt du, was das Schlimme ist? Mir geht es eigentlich super, aber ich war letzte Woche nur zweimal laufen, nur zweimal kurze 7,8 Kilometer in Erlangen. Aufgrund einer Messe kam ich zu nichts anderem. Habe aber ein bisschen Tempotraining gemacht, habe versucht, mal schnell zu rennen. Auch gerade vorhin vor einer Stunde nochmal.
Achso.
Also, mir geht's gut.
Ich dachte, Tommy, 7,5 Kilometer, weil wir sagen, Pendelstrecken sind aber kein Training, ne?
Hat mein CO2-Gewissen dann beruhigt, ja.
Ja, genau. Ja, Tommy, bei mir sieht es gerade nicht anders aus. Es war ja das lange Hochkönig-Wochenende, war übrigens sehr, sehr schön. Viel erlebt, die Leute auch auf die Regeneration nochmal ein bisschen hingewiesen. Und jetzt starte ich nochmal in so eine letzte richtige Belastungswoche eigentlich rein. Ich ziehe, denke ich mal, meine Taper-Phase auch ein bisschen kürzer, bevor ich dann 2 Wochen taper und dann ist schon wieder der Labaredo. Und zwischendurch ist ja noch Zut und so weiter. Und von daher ist super viel los gerade. Die Saison ist nicht nur voll im Rollen, sondern sie kommt quasi mit Bulldozern und überrennt uns. Ja.
Ja, im Endeffekt ist es ja perfekter Alltag, den wir jetzt zeigen, ne? Wir haben zwar in der Theorie wunderbar aufgestellte Trainingspläne, aber das Leben kommt so oft dazwischen und zwingt einen, die Trainingspläne links und rechts
Ja.
an den Nagel zu hängen und irgendwo zwischendurch zu laufen. Aber
So
es
ist es.
funktioniert trotzdem.
Es funktioniert trotzdem. Sicherlich ist die Performance dann beim Wettkampf auch nicht allzu schlecht. Und die Fitness, der Fitnessstand ist auch nicht so schlecht, weil wir haben ja im Winter auch durchgängig und hart gearbeitet. Aber trotzdem gibt es einen riesengroßen Schalk, der im Nacken sitzt und der einem ein schlechtes Gewissen macht. Das kennt jeder von euch da draußen, ja.
Mich würde ja wirklich mal interessieren, wenn man jetzt mal den Zut nächste Woche, der ja bei so vielen Athletinnen und Athleten vor der Brust ist, als Beispiel nimmt, wie viele Athleten, die da an der Startlinie stehen, wirklich den Trainingsplan 1:1 durchziehen konnten und bei wie vielen der Alltag dazwischen kam. Also schreibt uns das mal in die Kommentare.
Ja, da bin ich auch mal interessiert dran. Das ist wirklich ein spannendes Thema, weil wie viel Realität steht denn diesem Idealmodell gegenüber? Ja, sind wir da noch bei 80-20?
Ich glaube
Wäre
nicht.
schon,
Ganz
ja,
ehrlich, glaube ich nicht. Nee.
wäre schon schön. Ich habe auch das ein oder andere sehr positive Gespräch geführt, jetzt die Tage nochmal zum Pacing für die Zugspitze. Das ein oder andere auch ernüchterndere Gespräch im Sinne von: Naja, wir schauen mal, was wir draus machen. Ja. Ist jetzt nicht mehr so viel Substanz in der Keksdose vorhanden. Aber Tobi, was hältst du denn eigentlich davon, wenn wir nächste Woche mal gerade für unsere ganzen Zugspitz-Aspiranten auch ein bisschen mal aufs Pacing eingehen?
Ja, das ist eine super Idee. Ich kann leider dieses Jahr nicht unten sein. Das ist das erste Mal seit 3 oder 4 Jahren, dass ich nicht vor
Ui.
Ort sein kann, arbeitsbedingt. Ich werde das also alles aus der Ferne begutachten und auf Social Media hoffentlich viele nette Fotos mit hoffentlich gutem Wetter und nicht ganz so hohen Temperaturen wie letztes Jahr sehen und von euch zur Verfügung gestellt bekommen. Aber finde ich eine gute Idee. Dann gehen wir die einzelnen Strecken durch. Wie viel sind es denn? 5, glaube ich, ne?
Ja, was haben wir denn? 100 Meilen, 100 Kilometer, 80,
80,
60, 40,
70,
30,
30.
16, 7
Ich habe es
Strecken.
nicht mitgezählt, ja.
Und damit hat Tommy den ersten Aufschlag gemacht. Ja. Leider
Aber
ein
glatt neben die Linie gesetzt.
Airball.
Also ich
Aber.
präferiere einen Netzroller.
Ja, aber Tommy, mal eine andere Sache. Du bist nicht beim Zugspitz dabei. Ich weiß nicht, ob das der UTMB verträgt, wenn ein Konsument fehlt. Ja,
Jetzt hörst du weit aus. Jetzt also, setzt du gleich am Anfang zum Schmetterball an. Ich bin echt gespannt, wie, also ganz ehrlich, meine Prognose ist ja, diese UTMB-Sache, die letztes Jahr so unfassbar hochgekocht ist, überall, wo man hingeguckt hat und jeder hat was dazu gesagt und jeder hat eine Meinung gehabt, mal positiv, mal negativ. Ich glaube, man wird es dieses Jahr noch überhaupt nicht merken, großartig. Also ich denke, dass auch die Veranstalter vom UTMB so schlau sind, da dieses Jahr noch die Füße stillzuhalten, noch nicht so viel zu ändern und dann die nächsten Jahre so peu à peu die Umsetzung in die UTMB-Welt zu vollziehen.
Ja, ich denke auch, Eventplanung dauert ja auch ein bisschen und braucht ein bisschen Vordenken. Außerdem kam auch vor kurzem die Meldung raus, dass Cegapa steht oben. Von daher ist, glaube ich, erstmal für alle erstmal noch alles da, wo es sein soll. Und wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Ich bin sehr gespannt, ob man kleine oder große Veränderungen schon spürt oder nicht.
Ja. Ja, und wenn, also man kann es ja dann eh nicht ändern. Und ganz ehrlich, die UTMB-Rennen, die ich bisher gemacht habe, die waren von der Stimmung, waren die ja trotzdem alle gut. Also, und mit dem Kommerz muss man ja selber wissen, was man draus macht. Und deswegen, so nee, habt Spaß. Habt Spaß, geht an die Startlinie, feiert das Laufen, feiert das Trailrunning und lasst den Asphalt in Garmisch brennen.
So ist es. Und lass mal, es wird eine richtig coole Woche. Wir haben ja, Dienstag fahre ich schon hin, Mittwoch, Donnerstag habe ich noch Trailrunning-Workshops, Uphill-Downhill-Workshops, extra auch dafür ausgelegt, ja, dass man die vor dem Wettkampf nochmal letzte Impulse dafür mitnimmt. Hat jetzt beim Hochkönig schon sehr gut geklappt, sind auch noch ein paar Plätze frei. Zusätzlich noch mehrere Community-Aktionen, also wenn ihr da auch ein bisschen mehr Action mit der Community wollt, wir schaffen da wirklich viele Räume und Angebote, kommt gerne nochmal in die Trailrunning-Community rein, über school.com/trailrunning. Unten in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes, wie man so schön sagt, findet ihr dazu den Link. Und jetzt, Tommy, dreimal Ball auf den Boden werfen, Ball hochschmeißen und dann
einmal angeschnitten
übers Netz. Hol mal zum ersten Schlag aus.
Ja. Ja, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, heute mal so ein kleines Bullshit-Bingo oder ein Glossar, um das mal wissenschaftlicher auszudrücken, aus der Taufe zu heben, was wir doch, denke ich, schon die nächsten Folgen durchziehen wollen und wahrscheinlich auch werden, wie ich uns kenne. Mehr oder weniger. Genau. Regelmäßig. Ja, wir haben alle Rubriken, die wir jeweils angefangen haben, immer wieder einschlafen lassen.
Waren nur One-Way-Rubriken, ja. Einfach genau. Einmal, ja. So One-Hit-Wonders.
So, ja. Aber immerhin, auch ja. One-Hit-Wonder bleiben im Kopf.
Ja, absolut.
Und wir werden einfach mal Begriffe heute in die Runde werfen, die uns im Trainingsalltag, aber auch auf Social Media und rund ums in Fachzeitschriften rund ums Thema Laufen immer wieder begegnen und bei denen wir vielleicht nicht ganz genau wissen, was heißt das eigentlich oder vielleicht eine Ahnung haben, die dann aber doch nicht richtig ist oder wie auch immer.
Ich finde es auch interessant, also auch nochmal für euch da draußen, also wir challengen uns, also Tommy und mich jetzt damit auch, also wir reden auch viel über Begriffe und so, die sich bei uns natürlich völlig schon eingeschliffen haben. Manchmal schauen wir dann auch in fragende Gesichter gegenüber bei uns, wenn wir dann mit Athleten sprechen, wo wir dann auch überhaupt nicht mehr wissen, ihr wisst gar nicht, was das eigentlich bedeutet und können wir das eigentlich als Trainer zu 100% definieren und was sagt vielleicht auch das Schulbuch dazu?
Und genauso werden wir das angehen. Wir werfen uns mal die Begriffe gegenseitig zu, versuchen zu definieren, was ist es? Es sollte eigentlich im Hinterkopf sein. Manchmal ist dann doch nicht immer alles da, so wie in der Schule früher. Diese gefährliche Herr Lehrer, wie war das denn?
Da fehlt dann immer so ein Wort, was das dann wirklich ausmacht.
Ja, genau. Das ist dann der Unterschied zwischen der 2 und der 3 oder der 4 und der 5.
Genau.
Und dann schauen wir zur Not, in Anführungsstrichen, nochmal ins Lehrbuch und gucken, was die Trainingswissenschaft dazu sagt. So aller fantastische Vier, die ja mit dem wunderbaren Lied MFG das Abkürzungs-Bullshit-Bingo damals erfunden haben, werfe ich mal den Begriff ATP in den Raum. Mhm. Schau mal, ob der Marius das ATP aufdröseln kann.
Super spannend, da geht es richtig tief rein in die Energiebereitstellung im Körper, ja, ATP. Ich kann das Wort nicht vollständig aussprechen, da fängt es schon mal an. Das versuche ich auch in meinen Gesprächen immer zu vermeiden. Aber ATP ist ein anaerober Energieträger, der im Körper quasi aus anderen Prozessen eben auch wie Laktat produziert wird. Also es passieren quasi Umwandlungsprozesse von anderen Energieträgern, Kohlenhydraten, Laktat und so weiter, die dann irgendwann im Körper im anaeroben, also im Stoffwechsel ohne Sauerstoffzufuhr, im anaeroben Stoffwechsel zu ATP werden. Und kleines Beispiel aus der Praxis dazu: Wenn du sprintest, holst du dir die Energie hauptsächlich aus ATP. Kann das, ja. Also ist das richtig?
Ich geh mal gleich in die Lehrbuchmeinung. Ja. Also es nennt sich Adenosintriphosphat.
Das ist meinte die, ich. Ist die, genau.
Ich habe das mal lange, lange geübt für einen Vortrag. Gebe ich offen zu. Und wenn man dann so aus der Hüfte geschossen Adenosintriphosphat aussprechen kann, ohne dreimal zu stolpern, dann hast du schon mal so den halben Trainerschein in der Tasche.
Das ist genauso wie Authentizität, ja. Sprech das Wort mal zu Hause aus.
Also die Loyalität, auch so ein Name. Ne? Ja,
nicht so einfach. Und
die Majorität nicht zu vergessen, aber das ist ein anderes Thema. Also bei Adenosintriphosphat, kurz ATP, handelt es sich um ein Molekül, das innerhalb jeder Zelle als Medium zur Energieübertragung fungiert. Es ist eines der Endprodukte des Zellstoffwechsels. Wenn seine chemischen Bindungen aufgebrochen werden, liefert ATP die Energie für Muskelkontraktionen. Synthetisiert wird ATP mit Hilfe der bei der Verstoffwechslung der Makronährstoffe aus der Nahrung freigesetzten Energie. Keine Angst, hört gleich auf.
Ich habe gerade überlegt, ob ich kurz einschlafen soll.
Ja, genau, wird ATP fortwährend aufgebrochen und wiederhergestellt. Das Tempo, in dem ATP resynthetisiert werden kann, bestimmt den Grad der Arbeitsleistung, zu der der menschliche Körper fähig ist.
Kurz und knapp. Tommy, genau das ist der Grund, genau diese drei Sätze sind der Grund, warum die Trail Fellows überhaupt entstanden sind.
Ja.
Wer soll das verstehen? Das habe ich noch nicht mal ich. Ich bin bei Synthetisieren bin ich ausgestiegen. Also ich habe kein Abi gemacht oder so, ja. Ich bin in der 9. Klasse, da bin ich in den technischen Beruf gewechselt. Ich bin Dachdecker, ja. Wer soll denn sowas verstehen? Ich habe da nichts verstanden.
Das ist ja das Spannende. Also ich gebe dir ja völlig recht. Ich habe das zwar verstanden, auch wenn ich
weil du hast Abi, ja.
Genau, weil ich habe Abi, ja. Und ich habe auch Biologie bis zum Ende durchgezogen. Auch wenn ich die anderen drei Naturwissenschaften nur mit Ach und Krach und dann auch nicht gern und irgendwann abgewählt habe. Aber ja, du hast recht. Trainingswissenschaften, also wir sind ja beide keine Trainingswissenschaftler. Punkt. Oh.
Sportwissenschaftler.
Genau. Ja. Wir haben ja keine Sportwissenschaften studiert. Aber das Trainerwissen in Praxis und Theorie uns auf anderem Wege angeeignet. Und ich glaube, ich finde das den richtigen Weg, sich auf der einen Seite, und das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt, ich bin ja gelernter Buchhändler, bevor ich mit dem Studium anfing, habe ich mal Buchhändler gelernt und auch eine Zeit lang als Buchhändler gearbeitet. Und ein Buchhändler kennt sich in vielen, vielen Fachbereichen aus, weil er einfach die Spezifika von verschiedenen Fachbereichen kennen muss, um dann auch Literatur empfehlen zu können. Aber du kennst dich innerhalb der Fachgebiete nie richtig aus, weil so weit in die Tiefe gehst du nie. Du weißt aber immer, wo es steht und wo du es nachschlagen kannst. Und das ist, was du immer so schön mit die breite Brust für den Trainingsalltag beschreibst, ist im Endeffekt genau nichts anderes, als zu wissen, wohin, wie lange, warum ich was machen muss im Training.
Ja.
Und das, auch das ergänzt durch wissenschaftliche Inhalte, wenn sie notwendig werden.
Genau, ja, genau so. Kann ich mir das ungefähr selbst erklären oder habe ich ein Verständnis dazu, was da gerade passiert? Und wenn ich so einen Satz lesen würde, also davon mal abgesehen, dass ich total der miserable Leser bin. Wenn ich was lese, verstehe ich es nicht gleichzeitig. Ich muss es dann zweimal lesen oder so und mir dann nochmal Gedanken machen darüber. Deswegen lese ich keine Bücher. Ja. Höre ich nur Hörbücher. Aber
völlig legitim.
aber mal so, ja genau. Im Prinzip habe ich ja dasselbe gesagt. Nur mit anderen Worten. Und ich glaube, das ist jetzt mal ein super Beispiel, finde ich. Einfach, warum wir das hier machen, warum es die Trail Fellows gibt. Ja, wir wollen ja eben diese Dinge, die da vielleicht in Büchern stehen, die könnt ihr auch alle lesen. Eigentlich braucht ihr unser Wissen ja hier theoretisch gar nicht. Aber vielleicht doch, weil wir halt welche sind, die das versuchen einfach verständlicher zu machen oder einfacher zu erklären, sodass es auch jeder da draußen versteht. Ja? Nicht, dass ihr dumm seid oder so, aber...
Wir haben Folge 26 und endlich kommen wir wieder zu den Anfangsfolgen zurück.
Liebe Grüße an Björn, der hat das schon vermisst, ey, dass wir niemanden mehr denunzieren in unseren Folgen, ja, hier.
Ganz genau, das ist schon alles, die ersten schalten schon ab.
Also ATP, ist das ungefähr von der Definition, also kann man das so sagen, jetzt mal abgesehen davon, oder würdest du noch was ergänzen, auch zu, damit die Leute draußen noch mal ein bisschen besser verstehen, was da wirklich passiert?
ATP ist der Grundstoff im Endeffekt zur Energielieferung für die Muskelarbeit. So, und der wird aufgespalten und wieder zurückgeführt in seinen Ursprungszustand.
Dieses Synthetisieren so, quasi, ne? Genau.
Also und daraus entsteht Energie, richtig, ja. Und die Energie entsteht ja in den Mitochondrien. Das habe ich mir sogar noch aus dem Biologieunterricht von damals gemerkt. Die Mitochondrien als Kraftwerke unserer Zellen. Es gab ja damals diese wunderbare, als ich noch in der Schule war, diese wunderbare ZDF oder ARD-Kinderserie, Es war einmal das Leben. Und da wurde das immer im Körper so wunderschön mit kleinen Figuren dargestellt.
Und so einer Fabrik mit drei rauchenden Türmen.
Genau, wie der Blutkreislauf funktioniert, wie Mitochondrien funktionieren, Zellteile und so weiter.
Das waren so kleine blaue Männchen, die dann so...
Genau, die haben den Sauerstoff transportiert. Wenn er leer war quasi, wieder zurück, dann war er durchsichtig, wenn sie ihn angereichert haben mit Sauerstoff, das Blut, dann haben sie entsprechend das ganze blau gefärbt, ja. Also, schaut mal, es war einmal das Leben, gibt es bestimmt irgendwo in der Mediathek noch. Als Vorbereitung für den Lavaredo oder den Zut, damit ihr wisst, warum ihr schneller lauft oder eben auch nicht. Und dann kommen wir zum nächsten Begriff, nämlich, was ist die aerobe Grundlage?
Willst du mal Sprungdefinition, oder spielen wir hier immer Ping-Pong? Ich mache Halbwissen und du machst
Das Fiese ist ja, ich habe mir die Begriffe ja vorher rausgesucht, ne, demzufolge. weiß ich ja, was hier steht. Das ist die Schieflage diesmal. Das nächste Mal drehen wir das einfach um.
Mhm. Aerobe Grundlage, oh Gott, wie würde ich denn das definieren in wenigen Sätzen? Die ist halt da, weißt du? So,
ja, oder auch nicht. Bei vielen ist sie ja zwar da, aber nicht ausreichend.
wo ist sie denn, die Grundlage? Ja? Nee, im Endeffekt würde ich mal sagen, die aerobe Grundlage ist eben die Fähigkeit, ein gewisses Leistungsvermögen mit Zufuhr von Sauerstoff, also eher im Low-Intensity-Bereich, durchzuführen. Und da ist es so ein bisschen die Frage, wo fängt Grundlage an, wo hört Grundlage auf, wann hat man sie, wann nicht. Das ist eine ganz, ganz situativ abhängige Geschichte für meine Begriffe. Für manche ist es schon eine gute aerobe Grundlage, wenn sie dann 45 Minuten durchlaufen können im Low-Intensity-Bereich. Für manche ist es dann eben gut, wenn sie dann eben als Long Run die 3 Stunden haben. Und da würde ich sagen, dass es eben genau die Fähigkeit ist, in niedrig intensiver Bewegungsform sich zu bewegen.
Energie zu gewinnen, ja. Und würde ich nur noch eigentlich durch einen einzigen Punkt ergänzen.
Und zwar die
Energie zum großen Teil aus den eigenen Fetten herauszuziehen, also aus dem Fettstoffwechsel Energie zu ziehen. Und das mit Hilfe von Sauerstoff, also aerob,
Mit Low Intensity, also genau, der Hauptenergieträger dann Fettstoffwechsel quasi. Aber die Metabolik habe ich jetzt in meiner Definition komplett raus. Das ist ja auch so ein bisschen wie die Pistole hier auf die Brust, ne?
Ist echt ziemlich fies.
Ich fühle mich so ein bisschen an die Wand gestellt.
Aber du hältst das aus.
Ich stehe auch mit dem Rücken an der Wand, ja.
Ja, du sitzt quasi mit dem Rücken an der Wand, ja. Für alle, die das, die dann auf Social Media die kleinen Ausschnitte hier sehen.
Okay, hau mal raus. Bin mal gespannt, was dein Büchlein sagt, ja.
Es sagt im Endeffekt genau das. Also die aerobe Grundlage nutzt Fett primär als Treibstoff, um Energie zu gewinnen. Das Grundlagen-Ausdauertraining macht den Großteil des Ausdauertrainings aus. Auch das haben wir in den letzten Folgen ausreichend und auch in der Folge zum aeroben Training ausreichend definiert und euch um die Ohren gehauen. Wir beschreiben es ja immer.
Übrigens, wir haben unsere beste Folge, Tommy, ne? Unsere meistgehörteste Folge.
Ja. Die hatten wir so schön umschrieben mit aerobes Training oder die Akzeptanz der unerträglichen Langsamkeit. War das
so? So ist es, Tommy. Ja. Das war dein Begriff. Ja. Akzeptanz der Langsamkeit. Ja, genau.
Langsam laufen macht schnell. Also so sprich einfach die Schwelle nach oben verschieben, der Punkt, an dem es kippt auf gut Deutsch, der Punkt, an dem ich nicht mehr sprechen kann, um es mal ganz laienhaft runterzubrechen als Ausdauersportler und den so weit nach oben zu schieben, die Geschwindigkeit dadurch zu erhöhen oder die Fähigkeit, mehr Steigung zu absolvieren, also einfach mehr Anstrengung auf die Tagesordnung zu bringen und diesen Punkt immer weiter nach oben zu schieben durch ein definiertes Grundlagentraining, um die Ausdauer, um den Energiestoffwechsel, den Fettstoffwechsel so weit wie möglich zu trainieren, um so viel Energie wie möglich rauszuholen, weil das dauert alles ein bisschen länger mit der Energiebereitstellung, als wenn wir dann in den anaeroben Bereich gehen, also die Energie ohne Zuhilfenahme von Sauerstoff vorrangig aus Kohlenhydraten ziehen. Da sind wir schneller unterwegs, halten aber entsprechend nicht so lange durch. Und der Körper kann gar nicht so viel Energie bereitstellen, wie benötigt würde.
Also die aerobe Grundlage ist dann im Prinzip auch immer definiert über einen Zeitfaktor. Ja, und dann, also, was ist denn die aerobe? Ja, die aerobe Grundlage ist ja nicht nur der Fettstoffwechsel in dem Sinne, sondern auch wie stark er ist, also wie gut er ausgebildet ist im Prinzip. Ja, im Sinne von, wann kommt denn über eben den, auch vielleicht den vaskulären Drift, ja, über den Herzfrequenzdrift nach oben, wann kommt denn bei immer gleichbleibendem Tempo der Punkt, wann der Körper die Kohlenhydrate dazu schaltet, ja, irgendwann genau. Über die steigende Herzfrequenz, weil er eben nicht mehr durch reinen Fettstoffwechsel metabolisch gesehen agieren kann oder diese Intensität aufrechthalten kann.
Also wann kommen wir zur aeroben Schwelle, auf gut Deutsch? Also wann schafft der Körper es nicht mehr, das ATP, die ATP-Produktion durch Fette aufrechtzuerhalten, sondern schaltet die Glykolyse, also sprich Kohlenhydratverarbeitung dazu.
Ja, und diesen Punkt wollen wir natürlich möglichst lange rauszögern. Ja? Das heißt, die Laktatkurve, wenn ihr die vor euch habt, sozusagen anheben. Ja?
Nehmen wir doch mal Laktat als nächstes Buzzword.
Hast du das auch auf deiner Liste?
Das habe ich auch auf meiner Liste, ne? Wenn einer Laktat erklären kann, dann ja wohl laktatintolerant, oder?
Ja. Ja, wir haben, also Laktat ist ja auch umschrieben über Milchsäure, ja. Laktat wird im Muskel produziert, eben in den Mitochondrien, ich weiß nicht, ob genau in den Mitochondrien oder eben zumindest in den Zellen. Und
in den Muskelzellen, ja.
In den Muskelzellen, genau. Und es ist ja so, dass wir im Prinzip, wenn ihr euch das mal so vorstellen wollt, wie eine Fabrik mit großen Öfen, ja, das sind die Mitochondrien, sind eben die Kraftwerke oder die Öfen. Und wir haben verschiedene Produkte im Körper, unter anderem Pyruvat, ja. Und ich glaube, Pyruvat kommt zuerst oder kommt danach? Jetzt stehe ich so ein bisschen am Schlauch. Kannst du mir kurz auf den Sprung helfen?
Ja, wenn Laktat gebildet wird, das muss ich selber überlegen, wie es war, dann entsteht, jetzt sind wir aber im ganz gefährlichen chemischen Halbwissen.
Ja, ja, das ist es ja, genau. Wie war jetzt die Reihenfolge? Ne? Ich glaube, Pyruvat, egal. Pyruvat kommt entweder vor dem Laktat oder danach, aber ich glaube danach.
Wir haben den Stoffwechsel in den Muskelzellen und der zerfällt. So, dann entsteht, dann
guck mal,
entsteht,
jetzt setzt uns hier gerade selber Watt, Tommy. Ja, ne?
Er zerfällt sofort in Laktat und seine Wasserstoffionen.
Leute, ihr müsst mal, diese Situation hier gerade ist so genial. Tommy kommt von der Messe, quasi, hatte jetzt irgendwie 4 Tage lang Stress. Ich komme vom Hochgön, ich hatte 4 Tage lang Stress. Ich habe jetzt gerade eben noch 1,5 Stunden Webinar über Regeneration gehalten mit irgendwie 12, 15 Leuten im Call. Und wir geben uns jetzt hier so gegenseitig die Kante. Das ist richtig geil, Tommy. Das gefällt mir.
Das ist Laktatschmiede pur.
Also umso mehr wir Richtung anaeroben Stoffwechsel kommen, also umso mehr, näher wir an die Laktatschwelle kommen, umso mehr Laktat produziert der Körper. Ja, jetzt mal kurz abgestempelt, ob das jetzt Pyruvat jetzt ein Vorprodukt oder ein Nachprodukt ist, weiß ich jetzt nicht genau in dem Moment, aber Laktat quasi schießt in diese Kraftwerke ein und der Körper schafft eben es nicht mehr, das angehäufte Laktat, was übrigens, sobald ihr, also ihr produziert immer Laktat in Aktivität. halt dann so wenig, dass eure Muskelzellen das super gut verstoffwechseln können. Und ihr habt Typ 1 und Typ 2 Muskelfasern. Und Typ 1 Muskelfaser ist ja die Ausdauerfasern. Die haben eben eine Enzymausschüttung in dem Moment, wo ihr aktiv seid. Und die Typ 2 Muskelfasern haben auch eine Enzymausschüttung. Und die sind unterschiedliche Enzyme, die da ausgeschüttet werden. Das eine Enzym ist dafür zuständig, das Laktat wieder in Energie zu verstoffwechseln, also quasi so umzuwandeln, dass es wieder in die Öfen verbrannt werden kann, in den Mitochondrien. Und das andere Enzym ist dafür zuständig, das Laktat abzutransportieren, eben übers Blut und über die Lymphdrainage. Ja? Und wenn ihr, und das ist eben der Punkt, ja? Laktat ist erstmal nichts Schlechtes. Nein. Der Körper muss nur lernen, mit dem Laktat umzugehen. Und das könnt ihr trainieren. Ihr könnt eben immer, wenn ihr genau an diesem Punkt der Laktatschwelle seid, Laktatschwelle ist eben auch nochmal so ein weiter Begriff im Bullshit-Bingo, da bin ich mir ziemlich sicher. Da können wir da auch nochmal genauer drauf eingehen. Das ist zumindest mal der Punkt, wo eben die Laktatproduktion im Körper gleichgestellt ist mit dem Laktatabtransport. Also 1:1, das Verhältnis zwischen Laktataufbau, Laktatabbau. Und genau dieser Punkt, den wollen wir natürlich trainieren, weil der Körper dann in dem Moment sehr reizwirksam ist und im besten Fall dann in der Superkompensation, in der Adaption der gesetzten Reize das Ganze anpasst und sagt, okay, ich baue eben mehr Mitochondrien, ich baue diese ganze Laktatverstoffwechslungs- und Laktatverträglichkeitsbereiche so auf, dass ich mehr Enzymarbeit habe, größere Öfen, mehr Öfen und so weiter. Ja, das ist im Prinzip unser Trainingsziel. Auf das Thema sind wir auch genauer eingegangen, auch nochmal vom Ablauf her, weil ich jetzt immer noch auf dem Schlauch stehe, aber da sind wir auf das Thema sind wir näher eingegangen, eben beim entsprechenden, in der Podcast-Folge zum anaeroben Stoffwechsel, zum anaeroben Training. Ja, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Aber Tommy, erlöse mich mal bitte. Ja.
Wir gehen zum nächsten Begriff oder soll ich dich erlösen in Richtung, was sagt die Lehre zum Thema?
Ja, was sagt die Lehre? Ja, genau. Ja.
Wie gesagt, also im Endeffekt ist es genau richtig erklärt. Laktat ist nichts anderes als Milchsäure und dabei handelt es sich um ein chemisches Produkt des glykolytischen Stoffwechsels in den Muskelzellen. So steht es geschrieben. Ne? Es zerfällt sofort
genau, in Laktat. Genau, die Glykolyse, der Kohlenhydratstoffwechsel. Ja.
Genau. Es zerfällt also sofort in Laktat, also dieser dieses chemische Produkt zerfällt in Laktat und ein Wasserstoffion H+. Anschließend stehen dem Laktat zwei Hauptwege offen, in denen es als Treibstoff genutzt werden kann. Es kann in, jetzt kommt das eben genannte Wort, Pyruvat, umgewandelt werden. Also da,
ja, dann
und, so und so anschließend in den Citra-Zyklus des aeroben Stoffwechsels übergehen. Ganz sag wichtig, wird nächste Woche abgefragt. Und zweitens
den Zitronenzyklus, ja.
Genau, es kann in der Leber durch den was? Gluakonen, was für ein Ding? Ja, es kann in Glucose in der Leber umgewandelt werden.
Ah, okay. Mhm.
Die erfolgreiche Freisetzung der Wasserstoffionen kann den pH-Wert des Blutes senken.
Ja, das ist dann dieses Übersäuern, ja.
Genau, geschieht dies ohne ausreichenden Puffer, führt es zu einem brennenden Gefühl. Das kennen wir alle, wenn die Beine einfach übersäuert sind. So wie fühlt es sich an, wie man im landläufig sagt. Ein brennendes Gefühl in den Muskeln und einer zwangsweisen Verlangsamung des Tempos. Oh. Und da ich vorhin, als ich nachdem ich aus dem Auto gestiegen bin, von der Messe kommend, mir gleich noch eine kleine Intervalleinheit, beziehungsweise ein kleines Fahrtspiel, wenn ich ganz ehrlich bin, in die Beine gekloppt habe. In Klammern, es steht ja in ungefähr 3 Wochen der Hamburg-Halbmarathon vor der Tür und ein kleines bisschen Tempotraining muss der Thomas dann noch machen. Habe ich dieses brennende Gefühl nach dem fünften Kilometer-Intervall, was ich dann in das Fahrtspiel eingebaut habe, dann doch ein wenig gemerkt.
Ja, ja. Das glaube ich. Das ist dann dieses typische zu viel Laktat aufgebaut, übersäuern. Das System, dieses lokale, also muskuläre System, bricht dann irgendwie zusammen. Es ist keine Leistung mehr, es ist kein Dampf mehr im Kessel sozusagen, würde man umschreiben. Oder die Beine sind leer und tun schon richtig weh. So, ja.
Und du kommst, um dir mal diesen ganzen wissenschaftlichen Driss hier rauszubringen, du kommst an deine Kurzgrenze und denkst, genau. Was ist hier los? Ja. Warum
sehr schön, nicht sehr schön.
Wobei es ja immer zwei verschiedene Möglichkeiten gibt. Ne? Entweder schießt dir das Laktat quasi in die Beine und du spürst das brennende Gefühl, oder du kommst an dem Punkt, dass die Beine eigentlich noch ganz gut funktionieren. du aber rein von deinem Maximalpuls gefühlt schon weit drüber bist, natürlich nur gefühlt, kommst du nicht drüber. Und da das der hemmende Faktor bei Intervalleinheiten oder Sprinteinheiten oder sonstigen Tempogeschichten besteht.
Ja, ja. Ja, da kann man mal, könnt ihr mal auch bei Tempotrainings oder bei Intervallen da draußen mal drauf achten, wo ist denn der Limiter für das jeweilige Training? Sind das die Beine? Ist es eher das Muskelsystem? Oder ist es das Herz-Kreislauf-System? Was limitiert euch denn? Ja?
Also ich muss bei mir nach diesen vielen Jahren des Ultratrainings und eigentlich so gut wie keinem spezifischen Tempotraining auf spezifische Tempoeinheiten unterbrochen feststellen, es ist
letzteres. Das hört sich auch nach Lehrbuchtraining an bei dir, Tommy.
Ja, aber es ist nicht das Muskelsystem in den meisten Fällen. Der Puls haut mir da eine Grenzpfahl ins Trainingstagebuch rein. Weniger das Muskelsystem.
Ja, verstehe. Ja. Ist ja auch dann nicht ungewöhnlich, oder? Ja.
Nee, absolut nicht. Ne? Wie gesagt, das Training in den letzten anderthalb, zwei Jahren war zum großen Teil ultra geprägt und nicht auf Endbeschleunigung und Endgeschwindigkeit ausgerichtet.
Ja. Ja. Cool. Also, das war Laktat, ja.
Gehen wir mal auf Kohlenhydrate. Was sind eigentlich Kohlenhydrate?
Ich hoffe,
wir reden ja mal alle davon. Wir machen Carboloading, ne? Wir hauen uns Kohlenhydrate, wie du mal so schön sagst, in die Futterluke und hüpfen dann vorm Wettkampf durch die Gegend und essen Nudeln und was auch sonst immer. Ja, warum eigentlich? Was sind Kohlenhydrate? Ja.
Also ich würde es so definieren und da bin ich froh, da bin ich auch ehrlich, also was Ernährung angeht und diese ganze biochemischen Geschichten, da halte ich mich ja gekonnt raus. Ja. Also da kann ich einfach so ganz blöd raushauen. Ich sage, Kohlenhydrat ist ein anderes Wort für Zucker. Und da gibt es einfach mehrkettige, da gibt es einkettige oder weniger kettige. Und die haben dann entsprechend unterschiedliche Qualität in der Bereitstellung, was die Energie angeht und in der Aufnahme im Körper. Punkt. Das war jetzt meine Erklärung zum Thema Kohlenhydrate, ja.
Da kommt der Berliner durch, wa?
Das ja. Ist so.
Was sagt das Lehrbuch? Das Lehrbuch sagt Kohlenhydrate. Entschuldige mich. Bei Kohlenhydraten handelt es sich um organische Stoffe, die ausschließlich aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehen. Kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel sind überwiegend Getreide, Obst und stärkehaltige Produkte.
Zeig doch.
Snickers.
Genau.
Und alle anderen Schokoriegel, die wir jetzt hier nicht genannt haben. Auch die in Silberfolie verpackten Xenofit oder wie die Dinger heißen.
Hat Xenofit auch Kohlenhydrate?
Ja, das weiß ich nicht, ja.
Wir suchen übrigens für Finish Lady Emotions noch einen Nutrition-Partner, falls da jemand draußen ist, der hier zuhört.
Genau. Das werden wir dann als Werbung kennzeichnen. Übrigens, das ist alles keine Werbung, das sind alles nur Erfahrungen, die wir hier von uns geben.
Ja, genau. Der Disclaimer steht in der Podcast-Beschreibung. Ne?
Weißt du, was mir gestern passiert ist auf der Rückfahrt von der Messe, beziehungsweise war ja heute, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich an der Tankstelle zwangsläufig, weil das Auto brauchte in dem Fall keine Kohlenhydrate, sondern leider Sprit. Und ich brauchte Kohlenhydrate, ich brauchte Zucker und kaufte mir eben dieses eben genannte Nahrungsmittel für unfassbar viel Geld. Ich wollte schon sagen, Entschuldigung, ich wollte Ihre Tankstelle nicht kaufen, ich wollte eigentlich nur diese Süßigkeit erwerben.
Das war der beste Snickers deines Lebens wahrscheinlich.
Ja, es hätte sein können, denn was passierte draußen vor der Tür? Ich riss diese Folie auf, das Ding fiel mir aus der Hand direkt neben den Mülleimer. Und ich entschied mich, die 3-Sekunden-Regel nicht gelten zu lassen.
Ja. Ja, neben dem Mülleimer, es gibt so ein Areal neben den Mülleimern, so eine Ringe. Ringsherum quasi, das ist dann so, geht dann so runter auf 2 und 1 Sekunde nur, ja.
Ja, ja.
Und dann gibt es noch so einen Bereich, das ist dann, geht nicht mehr, das ist 0 Sekunden, ja.
Ja, da ist, ich das gebe zu, eine VP hat mir ja manchmal so die Überlegung, greife ich da jetzt rein, esse ich das noch, ach komm, geht noch, ja, ne, Dreck macht schön, aber an der Tankstelle, auf der A7, nee, galt das nicht.
Ja.
Gehen wir zum nächsten Begriff. Wir gehen, glaube ich, rückwärts hier im Alphabet, wenn ich mir das so angucke. Wir kümmern uns mal um den Begriff Intervalltraining.
Intervalltraining. Sehr schön. Intervalltraining ist eine besondere Trainingsform, bei der wir intensive und extensive oder regenerative Phasen aufeinander folgen lassen, um verschiedenste Trainingsreize zu setzen, beziehungsweise sportphysiologische Prozesse zu triggern.
Punkt. Und gegebenenfalls noch, um diese eher höher intensiveren Bereiche öfter und länger durchführen zu können.
Ja.
Dadurch die regenerativen Anteile im Intervalltraining das schneller möglich ist. Also auch in die hochintensiven Bereiche reinzukommen und die überhaupt so zu trainieren, dass ich sie auch durch eine höhere Anzahl länger durchhalte, um den Reiz besser zu treffen.
Dass ich es überhaupt aushalte, genau.
Ja.
Aber das ist ja auch der Grund, warum, also das ist ja eher nicht, was ist Intervall, sondern warum machen wir es, oder?
Oder warum?
Ja, weil, genau. Ja, oder? Das ist, glaube ich, was sagt das Büchlein?
Das sagt genau das, was du gerade gesagt hast. Da muss ich gar nichts vorlesen. Ja, auf den Punkt. Das ist,
ne? Hab ich's doch mal.
Das ist ja auch nur der Grund, warum gibt es die Trail Fellows? Weil wir in der Praxis besser sind als in der Theorie.
Ja. Das stimmt, ja.
Die nächsten drei Begriffe fasse ich mal zusammen, denn da gibt es jeweils drei einzelne Folgen dazu bei uns in der Podcast-Historie. Und zwar die Begriffe Mikro-, Meso- und Makrozyklus.
Also ich fange mal von oben an, ja, vom Groben ins Kleine. Der Makrozyklus ist eine Trainingsphase, die mehrere Mesozyklen beinhaltet. Also ja, genau, 2 bis x Mesozyklen. Meistens definiert über eine spezifische Vorbereitung bis zu einem gewissen Wettkampf oder Punkt. Oder sogar eine ganze Saison. Der Mesozyklus ist eben ein Bestandteil vom Makrozyklus, beinhaltet wenige Wochen Training, also eben eine komplette bis eben 4 oder 6 komplette Wochen Training, je nachdem wie man das Ganze aufbaut, ist ein Mesozyklus und definiert dadurch, dass er abgrenzbar Belastung und Entlastungsphasen hat, vielleicht nur eine Belastungs-, eine darauf folgende Entlastungsphase oder definiert über den Schwerpunkt, der gesetzt wird, ja, also den Trainingsinhalt, der gesetzt wird. Und das können dann auch mal 2 Belastungs- und 2 Entlastungsphasen sein, eben immer im Wechsel. Der Mikrozyklus, da würde ich eher so die Wochenstruktur, den Aufbau der einzelnen Workouts in den aufeinanderfolgenden Tagen wählen, muss nicht unbedingt nur die Woche sein, kann auch eben 10-Tages-Rhythmus, 3-Tages-Rhythmus, 4-Tages-Rhythmus, 20-Tages-Rhythmus sein, je nachdem, wann man eben einen Zyklus, ist ja immer wie ein Kreis, ja wie ein geschlossener Kreis, ein Zyklus quasi, wo man dann wieder von vorne anfängt mit dem Training. Wir nutzen einfach oft die Woche, weil wir eben durch den Arbeitsrhythmus diese Woche vorgegeben bekommen, mehr oder weniger. Aber man kann eben auch anders. Ich kann auch 4 Tage, einen 4-Tages-Mikrozyklus wählen kann halt sagen, ich mache 3 Tage Belastung und 1 Tag Entlastung, das ist für mich ein Mikrozyklus und ich mache genau dasselbe dann wieder die nächsten 4 Tage und die nächsten 4 Tage und die nächsten 4 Tage, abgesehen von der Wochenstruktur. Also ich würde, ja, wir machen es meistens über diese ganz normale Montag- bis Sonntag-Woche, muss man aber nicht unbedingt per Definition.
Wir hatten ja, glaube ich, in der Folge zum Mikrozyklus auch als Beispiel, dass man es anders strukturieren kann, alle Schichtarbeitenden hervorgehoben, die nicht in dem klassischen Montag bis Sonntag Zyklus unterwegs sind, arbeitstechnisch oder aus welchen Gründen auch immer.
Ja. Genau, die Arbeiterklasse. Herzlich willkommen, Leute.
Ja. Und die Studierenden wahrscheinlich auch. Kommt auf die Verfügbarkeit des nächsten Clubs an oder so.
Die Studenten haben richtig Pain, oder? Mit ihrem Rhythmus, ey. Die haben dann immer mal so zwischen, mal hier morgens eine Vorlesung, abends eine Vorlesung, dann wieder Party, Erstsemesterparty, dann nächsten Tag wieder raus zum Training. Das ist Hard Life.
Ja, das ist hart. Ja. Das hat nichts mit Periodisierung zu tun. Nee. Was für eine Überleitung.
Ja, das ist pures Chaos. Ja.
Das ist wie mein Trainingsplan aktuell. Pures Chaos.
Also wenn ihr die Definition von Makro, Meso, Mikro und Nano haben wir ja selber quasi erfunden, die Wörter.
Genau.
Mikro und Nano. Wenn ihr wissen wollt, was das ist, hört mal in die Folgen nochmal rein.
Ja, absolut. Periodisierung.
Periodisierung. Ich lasse meinen dämlichen Spruch jetzt. Periodisierung hat... Tommy winkt schon ab hier. Einfach nichts sagen, Tommy. Tommy winkt einfach ab. Nee, mach nicht. Abbruch. Abbruch, Marius. Periodisierung ist einfach auch anders erklärt die wiederkehrende Struktur im Training und ja, vielleicht nicht unbedingt wiederkehrend, aber die eben die Gesamtstruktur im Training ist die Periodisierung. Also eben die Aufeinanderreihung von verschiedenen Trainingsinhalten, Belastung und Entlastungsphasen bis zu einem gewissen Punkt, an dem ich dann meine Trainingsziele erreicht haben will. Ja, das würde ich so als Periodisierung, als die Nutzung von einem Makro-, Meso-, Mikrozyklus würde ich so bezeichnen. Ja,
ja, ein Schlagwort aus der Trainingsplanung. Absolut. Jetzt habe ich mir was aufgeschrieben, Übertraining. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Was die Gefahr des Übertrainings betrifft. Wie schnell kann ich in den Übertraining reinkommen? Kann ich vielleicht auch mit einem Trainingsplan in den Übertraining reinkommen? Was ist das überhaupt? Also aus meiner Sicht ist Übertraining im Endeffekt ja nichts anderes als ich will zu viel, ich mache zu viel, ich habe zu wenig Regeneration, damit auch keine Superkompensation innerhalb meines Trainingsplanes. Das heißt, die Reize, die ich setze, die ich bestenfalls vielleicht sogar getroffen habe, können sich aber nicht auszahlen, weil der Körper keine Zeit zur Anpassung hat, um diese Reizsetzung zu verarbeiten.
Ja, da wäre ich allerdings ein bisschen mit der Begrifflichkeit, würde ich so ein bisschen zweiteilen zwischen Überlastung und Übertraining. Also eine Überlastung im Training ist etwas ein bisschen anders von der Begriffdefinition als ein Übertraining. Dazu können wir übrigens auch mal eine eigene Folge machen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Wann kommt denn der Punkt der Überlastung? Oder wann bin ich im Übertraining? Also Übertraining ist schon fast eher so Richtung Red-S-Syndrom. Da müssen wir dann nochmal, glaube ich, das größere Fass aufmachen. Eine Überlastung kann einfach eine zu schnelle Umfangssteigerung oder sowas sein. Oder wo ich irgendwo an einem Punkt das System quasi überlastet habe, was dann mit Entzündungen und Verletzungen und sowas reagiert. Ja.
Ja, beim Übertraining hast du unter Umständen trotz einer großen Anzahl an Trainingsstunden keine Verbesserung mehr, in der Regel eher eine Verschlechterung.
Ja.
Und dann meistens auch körperliche Auswüchse im wahrsten Sinne, die dich einfach zurückwerfen und im schlimmsten Fall in eine langfristige Verletzung bringen. Da das Thema Erholung, Regeneration in der Regel nicht berücksichtigt wird und meistens auch die Trainingseinheiten zu hart strukturiert sind.
Ja, ist ein super spannendes Thema. Ja, das müssen wir auf jeden Fall mal auf unsere Themenliste schreiben für die nächsten Wochen. Definitiv.
Ich schmeiß mal noch zwei Begriffe rein.
Was sagt denn, gibt es da noch den Schulbuch?
Übertraining ist ein bei Ausdauersportlern häufig vorkommender Zustand, in dem auf die Trainingsschübe keine Superkompensation mehr erfolgt. Die Leistung des Sportlers verschlechtert sich, egal wie lang die Regenerationsphase ist. Dieser Zustand ist sehr ernst und erfordert drastische Abhilfemaßnahmen.
Mhm. Ja?
Ja, also wenn man es runterbricht, ist, wenn man im Übertraining drin ist, dann reicht in der Regel kein, ich fahre jetzt einfach eine Woche zurück, sondern dann bedeutet es in der Regel eine komplette Umstrukturierung des Planes und wahrscheinlich auch der dahinterstehenden Zielsetzung. Also zumindest verstehe ich es so.
Ja, oder auch mal Pause, ne?
Tischtennis spielen.
Ja, so ist es. So, Tapering. Komm, machen wir noch zwei, oder? Zwei noch.
Tapering.
Tapering ist super, ja. Tapering ist ein trainingsplanerisches Werkzeug, um eine, also als Oberziel, um eine Superkompensation zu erreichen. Mit quasi mit den Schritten die mit dem Zweck die Müdigkeit runterzufahren, aber trotzdem spritzig zu bleiben, also die Müdigkeit aus dem Trainingsreizen runterzufahren und trotzdem spritzig zu bleiben.
Punkt. So weit holen die gar nicht aus. Beim Tapering wird die Trainingsbelastung nach einer Aufbauphase erheblich verringert. Dies ermöglicht dem Körper ein höheres Leistungsniveau zu erreichen.
Ja,
nur also, andere Worte genutzt. Genau das, was du gerade sagtest.
Super Kompensation.
Perfekt. Ich bin sehr stolz. Letzter Begriff für heute. Die VO2.
Oh, das ist aber ein harter letzter Begriff, ja. Das ist aber ein harter letzter Begriff. VO2 Max. Erstmal, was ist die VO2 Max? Ihr habt das alle auf der Uhr, aber wer weiß das eigentlich? Das ist die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität, ja. Also V für... Was ist das? Geschwindigkeit? O2, Sauerstoff. Und Max, eben das Maximum. Ja, wir, also wenn wir atmen, also Quatsch, wenn wir uns bewegen, wenn wir in einer Aktivität sind und eben auch atmen, dann ziehen wir ja den Sauerstoff über die Lungen, über die Lungenbläschen, wird dann der Sauerstoff in das Blut transportiert. Und das ist genau dieser Übergang. Die VO2 Max sagt an, wie viel Sauerstoff pro Liter Blut pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht ins Blut übertragen werden. Und das ist ein Trainingswert, der die sportliche Fitness oder Leistungsfähigkeit anzeigen kann. Wenn man den rein isoliert betrachtet, eben für Ausdauer. Fähigkeit, ja, also eben maximale Ausdauerleistungsfähigkeit.
Aber ganz wichtig wäre zu sagen, das, was du gerade erwähnt hast, wir haben den alle auf unserer Uhr, aber wir wissen alle, dass diese Uhrmessung eigentlich nichts aussagt, weil der Algorithmus, der dahinter steht, ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. So richtig versteht man auch nicht, was da gemessen wird.
Es ist eben keine Messung, es ist eine Rechnung.
Es ist eine Rechnung und es ist eine Schätzung zum großen Teil. Also
ja.
Bitte daran nicht 100% festhalten, denn wenn das nicht wirklich ermittelt wird über den Leistungstest, ist diese Aussage, die Uhr da ausspuckt, wirklich nur ein Richtwert.
Das Einzige, was wirklich zählt, ist eine Atemgasanalyse.
Ja. Ja.
Also das ist auch ganz wichtig. Laktattest natürlich auch gewissermaßen, auch da wird es aber mehr oder weniger ja nur über die Laktatwerte hin prognostiziert, ja. So. Wie viel Sauerstoff nun wirklich rüberkommt. Und bei einer Atemgasanalyse wird es wirklich gemessen und da ist dann, wie viel Sauerstoff atme ich ein und wie viel Sauerstoff kommt beim Ausatmen wieder raus. Und diese Differenz ist dann eben meine VO2. Und an dem intensivsten Punkt, wo ich dann bin, also eben wenn ich sehr, sehr stark in der Belastung bin, sehr, sehr intensiv laufe oder Radfahre oder mache, dann bin ich eben am VO2 Max. Und das VO2 Max ist so ungefähr ab 102% von der Laktatschwelle, ja, wenn du jetzt mal so die Herzfrequenz, Laktatschwelle unterwegs bist oder eben auch die Schwellenpace nimmst, musst du nochmal ein bisschen schneller machen und dann bist du im VO2-Max-Bereich oder ab 105, ja, kann man jetzt, wir sind alle nicht Max Mustermann, bei dem einen geht es ein bisschen früher los, bei dem anderen ein bisschen später. Wenn du die maximale Herzfrequenz nimmst, dann geht es ungefähr bei 90% der maximalen Herzfrequenz los, ab da bist du dann in einem VO2-Max-Bereich. Auch da wieder mehr oder weniger ein Bereich. Es gibt einen Punkt, wo es dann irgendwann limitiert ist. Da nimmst du dann nicht mehr. Und was sind so Werte eigentlich, die man so hat? Also ich denke mal bei 40, 45, wie ist das, Milliliter Sauerstoff pro Liter Blut geht es dann los. Und irgendwann kommt man dann vielleicht mal in die 50er Richtung. Dann ist man schon ein Sportler. Ja. Und dann Richtung 60 ist schon sehr, sehr ambitioniert und alles, was dann so Richtung 65, 70, vielleicht sogar 80 ist, sind dann schon sehr, 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 sehr stark starke Sportler. Im Groben, ja, jetzt möchte ich hier keinen Kommentar haben von mir, ich habe aber 70 und ich laufe nur 4 Stunden auf Marathon. Ja, mag sein, ja, dann machst du aber auf der anderen Seite irgendwie was falsch, ja. Dann haut's mit deiner Laufökonomie nicht hin.
Ich habe vor 2 Jahren ungefähr den Anbieter meiner Laufuhr gewechselt. Und mit dem Wechsel des Anbieters sank meine VO2 Max laut Angabe der Uhr plötzlich um roundabout 5 Punkte.
Das ist hart.
Und ist da festgetackert. Also bei Garmin war die deutlich, deutlich höher immer als sie jetzt bei so unter ist. Und die ist da roundabout festgetackert. Die liegt jetzt immer irgendwo, was steht hier? Gerade 53,8, sagt es. Und bei den anderen war ich immer knapp zwischen 58 und 60 bei Garmin. Frags Pferd, keine Ahnung.
Ja, da stehen so. Also, ich glaube, ich hatte in meinem Leben auch schon so unterschiedlichste VO2 Max, auch Messungen, weil ich verschiedenste Atemgasanalysen gemacht habe. Der Wert, der verändert sich natürlich je nach Fitnessstand auch ein Stück weit. Jetzt kann man das so ein bisschen als Richtwert sehen, wenn man auf seine Garmin guckt. Oder auf seine Sportuhr, was auch immer man da am Handgelenk hat. Und man sieht, das steht jetzt auf 53 und jetzt trainiere ich mal 6, 8, 12 Wochen. Und dann steht es auf 54, 55. Dann hat man vielleicht doch schon auch ein bisschen was geschafft. Es kann aber auch sein, dass es sehr stark schwankt. Gerade bei uns Trailläufern schwankt es oft sehr stark. Und da würde ich jetzt gar nicht so viel Wert drauf legen. Vor allem am Berg, Leute, ganz, ganz wichtig. Gerade in technischem Gelände, da ist die VO2 Max teilweise total egal. Die rückt einfach in den Hintergrund, weil du musst dich in technischem Gelände bewegen können. Du musst eine gewisse Durability mitbringen. Das ist gerade auf unsere Vorhaben viel wichtiger, als jetzt unbedingt eine hohe VO2 Max zu haben. Ja? Und die hohe VO2 Max, die kommt, wenn ihr kontinuierlich im Training dabei seid, wenn ihr Tempovariabilität mit ins Training bringt, wenn ihr eben euer Training periodisiert und strukturiert im Sinne einer Belastungs- und Entlastungsphase, wenn ihr die Regeneration beachtet, dann kommt auch die VO2 Max von allein nach oben. Da würde ich jetzt für Trailläufer, gerade die am Anfang stehen, gar nicht so unbedingt drauf achten. Viel wichtiger ist erstmal im Training einen guten Rhythmus zu finden, eine gute Struktur aufzubauen und eben alle Themen, die der Sport so mitbringt, nicht nur die Ausdauer, Leistungsfähigkeit, sowas wie die VO2 Max, sondern eben auch das Krafttraining, die Fähigkeit, eben stabil zu laufen, auch über mehrere Stunden oder sowas, das würde ich dann, und eben die aerobe Grundlage aufzubauen, sowas ist dann viel, viel wichtiger.
Laufökonomie, Lauftechnik, ja. alles Punkte, die wir schon besprochen haben und auch weiter besprechen werden. Ja.
Und damit schließen wir mal diesen ersten Teil im Glossar ab. Ja.
Und ich muss sagen, an dieser Stelle, Marius, ich bin sehr, sehr stolz auf dich, denn im Endeffekt, jetzt auch nochmal, wir sind ja für Transparenz, dafür stehen ja die Trail Fellows, ja, wie vorhin erwähnt, wir sind beide aus einer relativ engen Woche herausgekommen, waren uns ehrlicherweise gar nicht so sicher, ob wir es heute noch schaffen, die Folge aufzunehmen, was schade gewesen wäre, aber
wir haben 21.30 Uhr haben wir uns getroffen abends. Haben wir erstmal noch uns 20 Minuten verquatscht und dann haben wir angefangen aufzunehmen.
Und haben es aber durchgeführt und umgesetzt, extra für euch, weil es uns einfach wichtig ist. Und ja, also Marius konnte sich nicht vorbereiten, muss ich einfach sagen. Wir haben das Thema, glaube ich, 3 Minuten vorher dann definiert, weil wir eigentlich ein anderes Thema hatten, was aber so jetzt noch eine Woche geschoben werden sollte. Und demzufolge, Marius, Hut ab und von mir aus eins mit Bienchen.
Oh, Dankeschön. Ja, der Lehrer schreibt da manchmal rauf, ich weiß, was du meinst, auch wenn du das falsch hast. Ja, genau. Ja, ich habe schon verstanden, du meinst das Richtige sozusagen. Genau. Also Leute, ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Wir werden da auf jeden Fall noch mehrere Teile von rausbringen, da bin ich mir sicher. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Viel Spaß im Training. Und erzählt anderen Leuten von uns, von den Trail Fellows. Repostet uns gerne mal. Wir sind jetzt übrigens auch auf Insta. Yes, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Haut mal ein Follow rein und schreibt mal einen netten Kommentar oder so.
Wir freuen uns, von euch zu lesen.
Bis nächste Woche, Leute.
Haut rein. Macht's gut.
Ciao.